Ja, Muttertag, eben, es braucht Mut, um Mutter zu sein, auch Vater. Darum geht es alle an. Ich weiß nicht, ob du folgende Situation kennst. Du sitzt bei Bekannten, ihr sprecht über ein ethisches Thema und dann kommen so ganz heiße Themen wie vielleicht Abtreibung, ist jetzt in den USA wieder ein Thema, oder Homosexualität ist im Moment das große Thema. Und du getraust dich nicht, deine persönliche Meinung als Christ zu äußern, weil du Angst hast, es belastet die Beziehung. Oder vielleicht möchtest du einem Arbeitskollegen endlich einmal sagen, dass du Christ bist und dass du hier in die Freie Evangelische Gemeinde gehst. Aber irgendwie, du getraust dich nicht. Und vielleicht, wenn du schon länger Christ bist, meldet sich dann noch dein Gewissen. Dir kommt Matthäus 10, Vers 32 bis 33 in den Sinn. Ich erwarte jetzt nicht, dass ihr wisst, was da steht, aber wenn ihr es hört, denkt ihr, ah ja, habe ich auch schon gehört. Da sagt Jesus, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Starke Worte, oder? Und es meldet sich so ein ungutes Gefühl, ein schlechtes Gewissen. Ja, es ist in unserer Gesellschaft wirklich nicht einfach, sich zum Glauben an Jesus Christus zu stellen. Gerade bei ethischen Themen, die sind heute extrem umstritten. Und ja, Christen kommen da nicht so gut weg im Moment, gerade in den Medien. Ich finde es nicht einfach, obwohl er meine größte Freude ist in meinem Leben, Jesus Christus. Obwohl ich möchte, dass alle Menschen Jesus kennenlernen. Es ist nicht so einfach, über Jesus in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und ja, es braucht Weisheit, die Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen. Das denke ich dann manchmal, höre ich auch oft. Ja, man darf nicht zu forsch und so, man will sie ja nicht vor den Kopf stoßen, oder? Nun, ich glaube, was wir viel mehr brauchen, ist Mut. Mut, um zu Christus zu stehen. Und so habe ich diese Predigt heute beschrieben mit Mut tut gut. Wir brauchen Mut, um Jesus zu bekennen, auch wenn dadurch vielleicht unsere Beziehungen manchmal leiden und auf die Probe gestellt werden. Wie geht es dir bei der Begeisterung und Freude an Jesus? Hast du den Mut, auch bei herausfordernden Themen zu Jesus zu stehen? Oder denkst du, ja, nur den Ball schön flach halten, sodass man nicht auffällt und nirgends aneckt und nirgends anstößt? Mut tut gut, wirklich? Ich möchte mit euch ein paar Passagen lesen aus dem Johannesevangelium. Da lesen wir von Petrus. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus hat den Jüngern angekündigt, er wird weggehen und sie können da nicht mitkommen. Er hat eigentlich von seinem Tod gesprochen. Jesus gab ihnen zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht schon jetzt mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben, erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ich habe diesen ersten Text mit Übermut überschrieben, also ein übersteigerter Mut. Petrus war ein Mensch, der Jesus von ganzem Herzen nachfolgte, der Jesus total liebte, total von Jesus überzeugt war, der sein altes Leben zurückgelassen hat als Fischer und der aus dem Boot gestiegen ist und auf dem Wasser gelaufen ist, dass Jesus einmal sagte, komm heraus. Also Petrus hatte wirklich Mut und liebte Jesus von ganzem Herzen. Petrus hatte einen Übermut, der war so mutig, dass er gesagt hat, ich bin bereit für dich, Jesus, zu sterben. Petrus war ein echter Superchrist und das meine ich jetzt nicht ironisch. Das war wirklich ein Superchrist. Bei ihm gab es keine Angst für Jesus. Er hatte ein übersteigendes Selbstvertrauen. Das war überwältigend. Petrus hatte wirklich Übermut. Eine Sache hat er bis dahin noch nicht begriffen und diese Sache musste er schmerzhaft lernen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich so jung war und zum Glauben an Jesus fand, etwa mit 16 Jahren, da habe ich gedacht, jetzt stelle ich die Welt auf den Kopf. Das war wirklich meine Überzeugung. Ich habe Jesus kennengelernt und was ich in der Bibel gelesen habe, das hat mich so begeistert und die Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat. Und ich hatte wirklich so den Eindruck, jetzt ändert was in der Welt. Weil ich jetzt komme, oder? Also schon mit Jesus, aber... Nun gehen wir zurück zu Petrus. Jesus wurde dann verhaftet im Garten Gethsemane und wir lesen etwas später in Johannes 18. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Dieser andere Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und konnte deshalb bis in den Innenhof des hohenpriestlichen Palastes mitgehen. Dieser andere Jünger ist Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Petrus blieb aber draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und nahm Petrus mit hinein. Finde ich interessant, hey, die hatten eine Türsteherin. Das war so ein Kasten, du. Die hatte Haare auf den Zähnen. Das war richtig angsteinflößend. Hey? Eine Türsteherin. Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Nein, antwortete Jesus. Entschuldigung, Petrus, das bin ich nicht. Die Diener des hohenpriestlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Wir hatten Übermut und jetzt folgt das Versagen. Petrus, der Superchrist, versagt kläglich. Nachdem Jesus festgenommen wurde, will Petrus ihm helfen, er folgt ihm. Und dann erkennt die Türsteherin Petrus und fragt ihn, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Und jetzt? Petrus wollte sterben für Jesus, er war bereit dazu. Hä? Nein, ich bin es nicht. Wahrscheinlich so eine Lüge aus dem Affekt heraus, oder? Gerade etwas überrascht, dass sie mich erkannt hat. Und ich habe so ein Glas mitgebracht und wenn man hier rührt, dann gibt es so einen Strudel. Ich weiß, ihr seht das jetzt nicht, aber ihr könnt euch das vorstellen. Und ich rühre jetzt mal nur wenig. Es beginnt ein bisschen zu drehen, der Strudel der Sünde. Ich meine, er hat gelogen. Und Petrus denkt vielleicht, ach, das ging gerade nochmals gut, ich bin nicht aufgeflogen. Und trotzdem, so ein leichtes Versagen nagt an seinem Stolz. Ich wollte doch für Jesus sterben und jetzt getraue ich mich nicht mal der Pförtnerin zu sagen, dass ich an Jesus glaube. Und weil es kalt war, ging er dann zum Kohlenfeuer da, hat sich auch gewärmt im Vorhof. Ich weiß nicht, kennst du das auch? So im Affekt drin gelogen. Oder anders gehandelt, als man als Christ eigentlich handeln würde. Ausgeflippt und rumgetobt oder was auch immer. Oder einfach den Mund gehalten, obwohl du genau gewusst hast, jetzt müsste ich etwas sagen. Jetzt wäre meine Antwort gefordert, jetzt wäre es wichtig. Und nicht einfach so stillschweigend zuzuschauen. Petrus hat vielleicht gedacht, das passiert mir nicht noch einmal. Man lernt ja dazu, oder? Das nächste Mal machen wir es besser. Ich lese etwas weiter im Text. Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich. Da wurde er gefragt, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab. Ich bin es nicht, sagte er. Einer der Diener der Hohenpriester, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Wieder stritt Petrus ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick, Kikriki! Petrus wird warm am Kohlefeuer. Aber nicht nur das Kohlefeuer wärmt ihn. Was ist, wenn man ihn wieder fragt? Ich glaube, der Angstschweiß trieb es ihm ins Gesicht und er bekam von innen heraus schön warm. Und dann passiert es tatsächlich. Zwei Personen, ein Mann und Frau, das wissen wir auf den Parallelstellen von diesem Text, sprechen ihn an und fragen ihn, bist du nicht auch ein Jünger von Jesus? Und jetzt ist der Druck schon ziemlich groß, oder? Da steht so eine Horde von Männern um das Ding und Frauen und wärmen sich. Und in den Parallelstellen heißt es dann, Paulus schwörte, Petrus schwörte, ich bin es nicht. Ich wollte nur sehen, ob ihr noch wach seid. Nein, ich habe mich einfach... ich bin es nicht. Also irgendwie... Beim Gold des Tempels, nein, ich bin kein Jünger von Jesus. Glaubt es endlich. Etwa eine Stunde später, das wissen wir auch aus den Parallelstellen, kommt der Verwandte, von dem er das Ohr abgehauen hat. Also als Jesus verhaftet wurde, war er ein Tempeldiener und Petrus zog sein Schwert, schlug drein, dem Tempeldiener das Ohr ab. Zum Glück hat Jesus das gleich wieder genommen und wieder geheilt. Und jetzt kommt ein Verwandter, der hat ihn gesehen, der war damit dabei, ein Blutsverwandter. Und ich meine, das war eine Tätlichkeit. Also wenn einer das Schwert zieht im Römischen Reich gegen jemand vom Staat, also das ist schon heikel. Und jetzt beginnt das Glas wirklich, der Strudel wirklich zu drehen und es zieht ihn nach unten. Jetzt hat er schon zweimal gelogen. He? Einmal so im Affekt drin, das zweite Mal dann wirklich massiv und jetzt das dritte Mal heißt es in den Parallelstellen, unter Fluchen und Schwören sagte Petrus, nein, ich bin es nicht. Und in dem Moment krähte der Hahn. Jesus blickte ihn an, das lesen wir auch in der Parallelstelle und Petrus kam in den Sinn, was er gesagt hat, ich bin bereit für dich zu sterben. Und Petrus verließ den Ort und es heißt, er weinte bitterlich. Aus Übermut resultierte bitteres Versagen. Der selbstgemachte Superchrist Petrus, der seinen Herrn so liebte, und das tat er wirklich, muss feststellen, seine Kraft reicht nicht aus, um Jesus noch nachzufolgen und treu zu sein. Seine Kraft reicht nicht aus. Lernt Petrus seine Lektion, dass nicht er der Superchrist sein muss, sondern dass er einen Superchristus hat. Nicht er muss der Superchrist sein. Jesus Christus ist der, der super ist. Selbst mit unseren größten Anstrengungen und Bemühungen werden wir es nicht schaffen, Gott nachzufolgen aus eigener Kraft. Wir werden wie Petrus auf die Nase fallen und x-fach versagen. Und der Strudel der Sünde wird uns nach unten ziehen. Und vielleicht kennst du das. Du hast gebrannt für Jesus, du wolltest ihm nachfolgen. Und dann bist du kläglich gescheitert, weil du aus eigener Kraft versucht hast, etwas zu machen und gedacht hast, so muss es rauskommen oder was auch immer. Kann Jesus den Petrus noch lieben? Kann Jesus den Petrus noch gebrauchen? Ist Petrus noch ein geliebtes Kind Gottes? Ist Jesus nicht schwer enttäuscht? Ich meine, wir müssen das uns schon mal vorstellen. Oder angenommen, ich wäre angeklagt im Gericht, meine Frau sitzt irgendwo da hinten in den Rängen und dann kommt einer und sagt, ein Reporter, hallo, Sie da, sind Sie nicht? Deswegen haben Sie heute mitgenommen. Sind Sie nicht die Frau von dem da? Und dann fängt die an zu fluchen und zu schwören. Ich kenne den nicht. Weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Das ist die Situation. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich schaue so nach hinten zu meiner Frau und denke, hallo? Sind wir dann 30 Jahre verheiratet? Was soll das? Kennt sie mich nicht mehr? Als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Von der letzten Szene zu dieser Szene wurde Jesus gekreuzigt. Er ist auferstanden und dann erscheint er wieder dem Petrus. Und dann folgt eben diese Diskussion. Und jetzt kommen wir vom Übermut, Versagen zur Ermutigung. Ich finde diesen Text extrem ermutigend. Jesus vergibt dem Petrus und stellt ihn wieder in den Dienst. Nachdem er unter Fluchen und Schwören gesagt hat: Ich kenne den da nicht, den Jesus. Jesus setzt dem dreifachen Verleugnen von Petrus die dreimalige Frage gegenüber: Liebst du mich? Und das hat Petrus wirklich getan. Er hat Jesus wirklich geliebt von ganzem Herzen. Und beim letzten Mal sagt Petrus etwas ganz Interessantes: Herr, du weißt alles. Du weißt es, ob ich dich liebe oder nicht liebe. Ich bin überzeugt, ich tue es. Aber du entscheidest letztendlich. Ich glaube, der Petrus hat geschnallt: Es kommt nicht auf meine, also auf seine Stärke an, sondern auf das, was Jesus will, möchte, kann, tut und so weiter. Sein Selbstvertrauen, seine Stärke, seine Selbstgerechtigkeit, sein menschlicher Vorsatz reichen nicht aus, um Jesus treu zu sein. Petrus versteht, Jesus allein ist es, der ihn in seiner Aufgabe als Hirten, zu der er ihn beruft, tragen wird, begleiten wird, stärken wird, ihm wieder neu die Kraft gibt. Und ich meine, welch gewaltiger Hirte durfte Petrus dann auch sein, oder? Wir lesen das in der Apostelgeschichte: Als er der Heilige Geist empfing, fing er an zu predigen und tausende von Menschen kehrten um zu Jesus Christus. Und später wurde er, weil er Jesus verkündigte, gefangen genommen. Er kam ins Gefängnis und er ist zu Jesus gestanden. Er hat seinen Glauben nicht verleugnet. Und Jesus hat ihm ja verheißen: Du wirst mir folgen. Und aus nicht-biblischen Quellen, aus geschichtlichen Quellen wissen wir, dass Petrus wirklich als Märtyrer für Jesus gestorben ist. Jesus wollte für Jesus sterben und er konnte nicht. Und mit dem Heiligen Geist und mit der Hilfe von Jesus konnte er es am Ende. Aus eigener Kraft ging es nicht, aber durch den Heiligen Geist war es möglich. Nun, dieser Text gibt mir Mut. Warum? Ich sehe zum einen Jesus als Seelsorger. Jesus machte Petrus keine Vorwürfe. Er hat ihm nie sein Versagen vorgeworfen. Er hat Petrus geholfen, nachzudenken mit der gezielten Frage: Liebst du mich? Das war die entscheidende Frage. Und Petrus konnte sagen: Ja, ich liebe dich wirklich. Aber du weißt letztendlich alles. Du kennst meine tiefsten Gedanken. meine dunkle Seite, die ich vielleicht gar nicht sehe. Und Jesus übergeht die Vergangenheit nicht. Er bereinigt die Verleugnung, die Schuld, die sich da Petrus aufgeladen hatte. Aber was ihm wirklich wichtig war, ist: Liebst du mich, Petrus? Und wenn diese Frage gelöst ist, dann folgt die erneute Berufung für den Dienst. Nicht als Superchrist, der es jetzt geschnallt hat, sondern in der Nachfolge vom Superchristus. Ist es nicht wunderbar zu sehen, wie Jesus den Petrus vergibt, ihm aufhilft, ihn wieder zum Dienst aussetzt, zurüstet und ihm zeigt, dass er sich auf die Kraft Gottes verlassen soll? Ich möchte noch einige Schlüsse ziehen aus dieser Geschichte. Ich glaube, wir sehen bei Petrus, es ist gut, Jesus von ganzem Herzen zu lieben. Etwas Zweites. Wir können und müssen Jesus nicht aus eigener Kraft nachfolgen. Menschliche Vorsätze reichen nicht aus, um Jesus nachzufolgen. Wenn wir auf uns selbst bauen, auf uns selbst vertrauen, werden wir scheitern. Und ich vermute, das haben die meisten von uns schon x-fach erlebt. Aber wenn wir scheitern, dann können wir unser Vertrauen lernen, auf Jesus zu setzen. Also bleib nicht liegen, sondern richte dich wieder auf und Jesus wird dein Selbstvertrauen durch Gottvertrauen ersetzen. Jesus wird deine Kraft durch Gottes Kraft ersetzen. Jesus wird deine Selbstgerechtigkeit durch seine Gerechtigkeit ersetzen und Gott wird deine Vorsätze durch seinen Willen ersetzen. Das Vierte, wie oft du auch fehlst, Jesus wird dich wieder an der Hand nehmen und aufrichten und dich fragen, liebst du mich? Das ist die entscheidende Frage, die Gott uns stellt. Liebst du mich? Liebst du Jesus? Wenn du Ja sagst, dann wird er dich einsetzen in deine Berufung. Und du kannst Gottes Berufung ausleben, das, wozu Gott dich geschaffen hat. Und zum Schluss, Mut tut gut. Jesus ist treu, selbst dort, wo wir versagen. Selbst da, wo es uns nach unten zieht, zieht er uns wieder nach oben. Aus dem Sündenstrudel heraus. Ich möchte dich heute Morgen für zwei Dinge einladen. Vielleicht hast du noch nie zu Jesus gesagt, Jesus, ich liebe dich. Vielleicht kennst du Jesus gar noch nicht so gut. Und ich möchte dich einladen, kehr um und beginn ein Leben mit Gott. Umkehren von einem Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott. Und Jesus fragt dich heute Morgen, liebst du mich? Das ist die wichtigste Frage, die wir in unserem Leben beantworten müssen. Zweitwichtigste ist dann, liebst du deine Ehefrau? Liebst du als Kind deine Mutter? Muttertag? Aber die wichtigste ist, liebst du mich? Fragt dich Jesus heute Morgen. Und wenn du Fragen dazu hast, wie du Jesus in dein Leben einladen kannst, dann sprich mich an. Ich werde nach dem Gottesdienst beim Ausgang stehen und ich kann dir ein kleines Heft geben, wie du Gott persönlich kennenlernen kannst. Ich erkläre dir das auch kurz. Aber du kannst Jesus in dein Leben aufnehmen und ein neuer Mensch werden. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, ja, ich habe schon oft, genau wie Petrus, versagt. In meinem Übermut habe ich gedacht, ich kriege das hin, ich habe es im Griff. Und dann bist du wieder gefallen. Und vielleicht bist du liegen geblieben, frustriert, wieder einmal mehr. Und einmal ist genug, oder? Kann mir Jesus noch vergeben? Und Jesus fragt dich, liebst du mich? Weide meine Schafe. Tu das, wozu ich dich berufen habe. Bleib nicht liegen. Steh auf. Liebst du mich? Ich möchte euch eine Zeit geben, wo ihr einfach mit Gott reden könnt. Eine kurze Zeit, Gott eine Antwort zu geben auf die Frage, liebst du mich? Ich werde diese Zeit der Stille mit einem Gebet beenden. Und ich mache das oft so, dass es nach der Predigt die Möglichkeit gibt zum Fragen stellen. Also wenn eine Frage aufgekommen ist während der Predigt oder eine Ergänzung oder etwas hinterfragt werden muss, dann soll dazu Gelegenheit sein. Vielleicht möchtest du auch etwas erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Auch dazu soll Gelegenheit sein. Aber das nach der Stille, nach dem Gebet. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du auf diese Welt gekommen bist und uns deine Liebe gezeigt hast, indem wie du mit den Menschen umgegangen bist, wie du Zeichen und Wunder getan hast. Aber besonders in dem, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Danke vielmals. Ja, und ich möchte das aussprechen, Jesus. Ja, ich liebe dich. Mit großer Ehrfurcht. Und sagen, du weißt alles, Herr. Du kennst meine tiefsten Gedanken. Und ich vertraue dir, dass du mich führst und leitest. Danke, Jesus, dürfen wir dir unser Leben anvertrauen. Müssen wir nicht selbst stark sein und etwas machen und bewirken aus eigener Kraft, sondern dürfen wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und da, wo wir versagen, wieder aufstehen, weil du uns vergibst, weil du uns wieder einsetzt und von uns einfach wissen möchtest, ob wir dich lieben. Und vielleicht gibt es Menschen hier, die Mühe haben, dies zu sagen. Ich liebe dich. Die vielleicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe meine Zweifel. Ich bin mir nicht im Klaren. Ich habe so vieles erlebt und ich bin verunsichert. Danke, dass du jedem Einzelnen nachgehst und ihm mit deiner Liebe begegnen möchtest, auch am heutigen Tag. Lass uns deine Liebe erkennen und wahrnehmen. Dass wir von ganzem Herzen sagen können, ja, ich liebe dich, Jesus. Amen.